Welcome to Rockcast, moin moin.
Moin. Und
ich wollte gerade sagen, und alles Gute zum Geburtstag.
Ich fühle mich immer noch wie, neugeboren, wenn ich dieses Intro höre, ehrlich gesagt.
Ja, es ist schon geil. Es ist der Hammer, ja. Mir gefällt es sehr, sehr gut und ich habe es immer wieder im Kopf. Einfach geil.
Ja, absolut. Macht auch Spaß. Hm. Wir brauchen nur jetzt mal ein paar Hörer, die uns mal kurz schreiben und Bescheid sagen, was sie denn zu unserem neuen Sounddesign so sagen. Mich würde wirklich mal interessieren, was die Leute dazu, was sie da für eine Meinung für zu haben und ob das das Ganze so ein bisschen bunter macht und ob sie sich sagen, ey Leute, lass das mit dem Quatschen, spiel doch einfach die Musik ganz aus. Wir schauen mal,
Genau.
Aber wir haben eigentlich unser Relaunch haben wir nie gefeiert. Und deswegen, guck mal, was ich jetzt dabei habe.
Ah,
ne? Wir trinken ein cooles Bierchen beim Podcast, haben wir ja gesagt. Und ich habe das schöne Trooper von Iron Maiden dabei, was mir ein sehr, sehr guter Freund von mir geschenkt hat.
Ich weiß gar nicht, von wem ich spreche. Hätte ich gewusst, dass du das heute Abend trinkst. Ich habe mein letztes nämlich gestern Abend getrunken, zugegebenermaßen. Ah. Weil ich nämlich das Gefühl hatte, irgendwann müsste es demnächst mal ablaufen. Und kann das sein irgendwie, dass das noch bis Ende Mai oder so ist?
Wie auch immer. Ja, du hast vollkommen recht.
Siehst du, gut, dass ich endlich...
Ich war ein bisschen irritiert, weil ich 11.05.23 gelesen habe.
Was? Nein, komm, Alter. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Du hast einen Trooper. Ich habe hier einen lecker Flens. Lass uns das Ding aufmachen.
Oh ja, komm.
Ah, herrlich, mein Lieber.
Aber wir müssen auch einen Schluck trinken. Prost,
Prost,
mein Freund.
Prost.
Happy Birthday.
Ja, Mensch, heftig, bevor wir hier... Lecker.
Ja, aber sorry, ich muss ganz kurz sagen, wir sind ja ein Rock-Podcast. Und wenn ich schon ein Rockbier trinke, kann ich mal ganz kurz sagen, ich war überrascht hier. Ich habe dir das, glaube ich, schon mal gesagt.
Ja.
Ich habe schon so AC/DC-Bier habe ich getrunken und all sowas. Mhm. Und das waren irgendwie so eher die Plörre. Aber... Ich meine, Iron Maiden und vor allem Bruce Dickinson macht ja immer ein großes Fass.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Schönes Wortspiel.
Auf mit diesen ganzen Trooper-Bieren. Und es gibt ja auch da noch andere Geschichten. Und ich muss sagen, das ist richtig ein bisschen gecraftet. Das schmeckt echt anders und eigen. Und gut, ernsthaft, gut. Also wenn ihr das in eurem beim Händler eures Vertrauens seht, einfach zugreifen. Hm. Macht Spaß. Prost nochmal.
Ja, Prost nochmal. Genau. Ja, Mensch, Rockbier, Rockcast... Was gibt's Neues? Konzerte hatten wir ja nicht.
Wir zwei nicht. Es sind
nein, genau. Also Konzerte gab's genug, das stimmt.
Oder hat sich die Welt angehalten, weil wir keine Zeit hatten? Das kann auch sein.
Genau,
die
Aktienkurse der Ticketvermarkter sind runtergegangen, weil wir keine Zeit hatten. So.
Ich würde es verstehen.
Hör mal, wir müssen eine ganz, ganz wichtige Geschichte machen und zwar oder sagen. Und zwar die Kollegen von Google, Also Google Podcast wird eingestellt. Wenn du uns hier auf Google Podcast hörst, dann musst du dein Abonnement umstellen und zwar auf entweder YouTube, Apple, whatever. Aber das wird wohl meines Wissens nach, ich glaube, bis zum Juli hin läuft es noch. Aber dann wird Google Podcast komplett eingestellt und dann müsst ihr irgendwo anders abonnieren. Also geht hin, wo ihr möchtet, aber vergesst nicht, uns wieder zu abonnieren. Wir freuen uns.
Es gibt so viele schöne Podcast-Apps. Also da muss das für Google. Da, ich meine, ich nehme immer Outcast, aber es gibt ganz, ganz viele tolle Sachen. Da. Einfach, das ist ganz easy, da wieder zu abonnieren. Also YouTube ist, glaube ich, für viele, dann musst du ja YouTube laufen haben und YouTube muss offen sein, zumindest in der iPhone-Welt. Deswegen holt euch einfach irgendeinen Podcast-Client und dann abonniert uns und möglichst Auto-Download und Auto und alles.
Und die große Auswahl gibt es natürlich auf rockcast.de.
Genau. Ganz genau, da findet ihr uns alle. Ich hab leider eine News rausgekramt, weil aus meiner jungen Zeit, über die ich ja nicht selten hier rede, war eine Band The Alarm, die ich sehr, 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 sehr gerne mochte. Und da hat jetzt leider der Mike Peters von The Alarm hat jetzt gerade gesagt, dass er Krebs hat, dass er krank ist. Drücken wir ihm ganz fest die Daumen, weil die wollten jetzt, glaube ich, gerade eigentlich so eine Art, also ich weiß nicht, ob es schon eine Reunion war, da bin ich gar nicht so sicher, aber die wollten ursprünglich nämlich auf Tour gehen. Ich glaube, noch Start sogar noch in diesem Jahr. Mhm. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen verschoben. Also beide Daumen hoch und gedrückt, ja. Dass es Mike recht schnell wieder geht, weil das ist auch so ein Konzert, das würde ich mir schon allein aus, um mich wieder mal einen Tick jünger zu fühlen, da würde ich mal wieder vorbeischauen.
Ja, und wünschen wir ihm alles Gute. Und einer, der ja wirklich den Krebs besiegt hat, man kann es nicht anders sagen, Kehlkopfkrebs, ist unser lieber Bruce Dickinson. Ich glaube, wir kommen keine Sendung aus oder keine Folge aus, über den wir nicht mindestens einmal über ihn sprechen. Er hatte mal wieder Stress mit dem Publikum und hat sich tierisch aufgeregt. Es war in Mexiko und er hat irgendwie gesagt, sinngemäß das Arschloch, was da eben Pfefferspray verteilt hat, nehmt ihn mit vor die Tür und was ihr mit ihm macht, ist völlig egal, es interessiert mich nicht. Das fand ich schon mal ziemlich daneben. Dann hat er sich darüber aufgeregt, dass jemand eine
E-Zigarette... Fandst du das von ihm daneben?
Ich fand es komplett daneben. Ich sag dir auch gleich, warum. Dann hat er sich aufgeregt, dass jemand da war, der eine E-Zigarette geraucht hat. Und dann hat er erzählt, dass er das nicht leiden kann. Es ist nicht das erste Mal, dass er sich wegen Rauchen oder auch wegen Kiffen aufregt, jemanden vor der Bühne. Und er hat es ja damals damit begründet, dass er sich keinen Drogentest erlauben kann, bedingt dadurch, dass er wohl Pilot ist damals, bla bla, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat sich diesmal wieder aufgeregt über jemanden, der angeblich eine E-Zigarette geraucht hat. Und hat dann erzählt, was das alles schädlich wäre und wen das alles stören würde, von seiner Frau über seine Bassistin bis zu ihm. Lange Rede, kurzer Sinn, am Ende war es nichts von dem, aber auch gar nichts von dem. Da ist eine E-Zigarette in der Hosentasche von irgendeinem Typen explodiert oder die ihm runtergefallen ist. So, und das hat diesen Geruch des Pfeffersprays oder diese Reizung des Pfeffersprays ausgemacht. Es wurde nur erzählt, dass es das war. Also, ich war nicht dabei, aber es war mal wieder viel Rauch um nichts und manchmal finde ich ihn auch ein bisschen. Was ist denn das nächste Thema?
Nein, du hast. Nein, da möchte ich, möchte da noch ganz kurz drauf eingehen. Du hast natürlich vollkommen recht. Das stimmt. Ich war schon irritiert darüber, dass er ja, das war glaube ich letztes oder vorletztes Jahr, wo er ja auch beim Maiden-Konzert so gezickt hat mit dem Kiffer in der ersten Reihe. Mhm. Das kann man sehen, wie man will, aber ich meine, wenn man im Hardrock, im Rock-Business, im Musik-Business zu Hause ist, sich darüber aufzuregen, da hat man glaube ich den Beruf verfehlt. Wenn, ist meiner Meinung nach, finde ich auch ein bisschen zu stark. Als ich das mit Pfefferspray gelesen habe, ich wusste, dass es da Fragezeichen gab, ob das nun wirklich so war. Er hat ja selbst, glaube ich, das Wort Pfefferspray sogar in den Mund genommen. Da musste ich sagen, okay, da ist es eine Grenze. Wenn ein Vollidiot da mit Pfefferspray rumgefummelt hätte, hätte ich das auch mehr als bescheuert gefunden.
Absolut.
Die Geschichte mit dem explodierten Ding, ja. Also, ja. Ich finde auch, Bruce könnte mal ein bisschen entspannter werden. Aber da ich jetzt ja auch Trooper-Bier trinke gerade, ne? müssen wir mit einer ganz kleinen positiven Note noch, weil er hat es war auch in Mexiko ein Interview wieder gegeben, ich weiß gar nicht zu wem, wo er nochmal erzählt hat, was beim Madrake Project, wie das so war und wie sie das gemacht haben und dass das natürlich über auch viele, viele Jahre gelaufen ist und auch die Tracks sich ja über viele, viele Jahre entwickelt hätten. Aber er hat diesen einen entscheidenden Satz gesagt, als er gefragt wurde, wie es denn ausschaue, müsse man dann wieder, ich weiß gar nicht, wie lange war es, 21 Jahre auf das nächste Album warten? Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gewartet haben.
Ich glaube, das wären 12 Jahre.
Oder 12, ja, kann sein. Hat er gesagt, naja, er weiß nicht, wie lange es dauert, aber er weiß, dass allein die Sessions von The Mandrake Project ganz, ganz viel Material noch übrig haben und dass sie sehr, sehr viel zusätzliches Zeug haben und hat zumindest ein wenig Hoffnung gemacht für Leute, die seiner Musik zugetragen sind, dass es vielleicht diesmal nicht so lange dauert mit einem neuen Album. Aber erstmal muss er natürlich mit dem aktuellen erstmal so richtig durchstarten und auf Tour gehen.
Genau. Ja.
Und auf uns warten hier in Berlin.
Ja. Auf jeden Fall. Und genau, die, ganz anderes Thema. Es gibt ja, ich habe ja immer, ein Ticket-Thema muss ich ja immer dabei haben. Also mindestens. So. ich fand das irgendwie so, wenn du ein bisschen rumhörst, so wer sich, es gibt ja so, die demokratische Welt zieht sich ja eigentlich so ziemlich von TikTok zurück irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, diese ganzen politischen Blasen dabei. Nun wollen wir nicht politisch werden, aber es gibt ja verschiedene Aussagen zu dem Thema, dass dort spioniert wird und so weiter. Aber, was soll ich sagen, diese Woche hat CTS Eventim bekannt gegeben, dass sie mit TikTok kooperieren und ein gemeinsames Da bin ich gespannt, was wir da demnächst als Konzerte und vor allen Dingen, wie wir dort dann demnächst Tickets kaufen können. Das könnte ja auch noch eine interessante Geschichte werden. Wird es ein neues System geben, was auch immer. Ich fand es nur mal wieder klasse, da wo Geld aufzuheben ist, ist der ein oder andere Konzern nicht ganz so weit weg. Was uns zum nächsten Konzert bringt, Live Nation.
Ja, ja, ich hätte fast, ach, ich sag zu TikTok nichts, ist alles völlig okay. Ja, Live Nation, das ist etwas, das mir ein bisschen, eine News, die mir zumindest aufgefallen ist, obwohl sie, ich entschuldige das gleich voraus, natürlich für uns nur so bedingt Relevanz hat, aber ich fand es ganz spannend, weil Live Nation, also ein großer Konzertveranstalter, also so eine Art Live-Eventum oder Eventum eigentlich in den USA und ich weiß gar nicht, in welchen Ländern da, Nordamerika, Südamerika, irgendwie sind die unterwegs und die haben wohl jedes Jahr eine Aktion und die gibt es jetzt nämlich wieder vom 8. bis zum 15. Mai, schaut nochmal nach. Die haben nämlich $25-Tickets. Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Und man ist geneigt zu sagen, $25, dann das sind das wahrscheinlich
Parkplätze.
Das sind die Parkplätze und irgendwelche oder irgendwelche Acts, die man nicht kennt. Nee, aber es ist für die anstehende Fortsetzung der Iron Maiden Tour, Korn, Limp Bizkit, Creed. Da sind ganz, ganz viele Five Finger Death Punch und. Also es sind wirklich richtig aktuelle, große, auch übrigens dein, ich glaube, dein Freund Herr Mars ist auch dabei. Und ach. 30 Seconds to Mars auch noch und so weiter und so weiter. Also
ich wusste gar nicht, dass Herr Mars auf Tour geht. Der wollte doch nie wieder auf Tour gehen.
Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich den auch mit 30 Seconds okay. to Mars verwechselt. Ich habe Mars gelesen und musste an dich denken. Ja. Mhm. Nee, auf jeden Fall. Ich meine, sollte es wieder erwarten, irgendeiner in den nächsten Monaten in die USA gehen und sagen, hey, da gucke ich doch mal, ob unter diesen 25-Euro-Tickets, Dollar-Tickets irgendwas dabei ist, das mich interessiert, während ich da gerade on Tour bin. Na, ich fand es jedenfalls klasse, weil wir ja die ganze Zeit immer über diese 100 Euro, 150, 180 Euro-Tickets gelesen haben. Und ich so eine Aktion hätte ich in Deutschland auch gern. Ich nehme mal an, dass das so eine Art Lotterie ist, ne? Pro Konzert 10 Tickets, ich habe keine Ahnung. Aber ich finde es spannend. Ich finde das sehr spannend. Aber das gibt uns doch zumindest die Gelegenheit, diese News gibt uns die Gelegenheit, auf unsere nächste Rubrik zu schauen. We are on, don't live on the road. Genau.
Genau, das sind wir wieder.
Das sind wir wieder.
Ja, und da du eben schon.
Ja, ich wollte gerade, ich wollte eigentlich nur dich ankündigen, wenn es um Tour geht, dann sind wir natürlich bei Herrn Tippmann viel besser zu Hause als bei mir.
Wo auch sonst. Ja, also,
habe ich dich aus dem Konzept gebracht?
Ja, komplett. Komplett.
Ja, hau raus.
Wo wir eben von Megadeth sprachen, die du ja schon für, ich glaube, $25 angekündigt hast. So richtig teuer sind sie hier ehrlich gesagt auch nicht. Sie kommen ja demnächst hier nach Deutschland. Aber was wir uns gedacht haben, wir werden jetzt zukünftig nicht mehr nur on Tour machen, sondern wir werden so ein bisschen schauen, was gibt es denn drumherum. Das heißt, wo gibt es zum Beispiel Meet and Greet oder irgendwelche Veranstaltungen drumherum und geben euch so den einen oder anderen Tipp, wenn ihr vielleicht Bock drauf habt. Und so fangen wir diesmal an mit Megadeth, die ja in Oberhausen spielen und dort könnt ihr die Tickets für 69€ bekommen, was ich ehrlich gesagt auch nicht so teuer finde. Natürlich $25 nochmal eine andere Hausnummer, aber für ein reguläres Ticket.
So, alles unter 80€ ist ja schon fast ein Schnabbo bei einer größeren Band. Also
genau, das sehe ich auch so. Ja, und aber damit die Jungs noch ein bisschen Geld dazu verdienen können, gibt es Möglichkeiten, die Musiker mit Meet and Greet zu buchen. Und das ist in der Tat was ich jetzt das erste Mal gesehen habe. Und damit meine ich nicht das Meet and Greet, sondern ein, wie soll ich es nennen, eine Speisenkarte, eine Produktfeature. Du kannst jeden Musiker einzeln buchen und je nachdem, wer es ist, ob es Herr Mustaine ist, für den zahlst du $375 oder wenn du den, keine Ahnung, Gitarristen nimmst oder Drummer oder sonst was, da zahlst du dann nur $175 für. Also ich wusste bisher nicht, dass man dort ein gewisses Pricing je Musiker hat. Aber gut, was soll ich sagen?
Das ist ja echt Hardcore. Ich meine, bei bei Megadeth kann ich mir das auch gut vorstellen, weil da ist ja auch ein bisschen wechselndes Chargentum rundum. ja. Um den großen Meister. Und ich nehme an, dass der teuerste Preis wird mit Herrn Mustaine schon sein. Aber es ist schon komisch, ne, wenn du sagst, dein Meet and Greet kostet die Hälfte von Dave. Und, aber, ne, ja. aber war das bei Metallica, hatten wir da nicht auch, also ich weiß nicht, ob das einzelne, das wahrscheinlich nicht, aber bei Metallica war das ja auch schon, da haben wir doch, haben wir nicht mal irgendwann 8, 9 verschiedene Ticketpreise ausgemacht mit unterschiedlichen, wie nah an der Bühne, ob es noch eine Zigarre von James gab oder ob es nur ein, oder es gab doch sogar so eine Art, also wirklich unrock'n'rolligen Sektempfang oder Champagner mit den Jungs.
Das weiß ich nicht mehr.
Keine also ich fand Ahnung, das alles sehr,
keine Ahnung, haben sehr, die das sehr, wirklich gemacht?
Gibt sehr, sehr schöne Stielblüten. Aber hey, wer ist es eigentlich, du hast hier Oberhausen stehen, ist es dann quasi nur in Oberhausen? Sind die nur in Oberhausen? Oder?
Ja, er ist nur in Oberhausen oder Megadeth sind nur und ausschließlich in Oberhausen, genau.
Ah ja.
Und ja, wo wir nur bei nur einem Ort sind, können wir ja auch gleich rüberspringen zu Metallica. Die sind dies Jahr auch nur in Deutschland in nur einem Ort, nämlich in München. Und es ist ja schon angekündigt worden, das Munich Takeover wird verschiedene Locations wieder haben. Also es spielen unter anderem Metallica, eine Coverband, die von Metallica angekündigt wurde, in irgendeinem Club. Es gibt wieder Partys, Pre-Fans oder Pre-Partys vorab. Hinterher gibt es Partys. Also es ist sehr viel. München soll gelb werden und es wird auch wieder den Ross Holfin Event geben, da wo er quasi sein Buch vorstellt und ein bisschen was erzählt über seine Zusammenarbeit von Metallica und mit anderen Bands. Und mal als Tipp, es hat bisher noch kein einziges Ross Holfin Event während dieser Metallica-Tour gegeben, wo nicht mindestens ein R2-Musiker von Metallica selbst dort aufgetaucht sind. Also, guckt mal, ob ihr noch Tickets für 34,95 € bekommt. Googelt einfach nach Metallica Ross Holfin und dann werdet ihr es relativ schnell finden. Und wenn ihr sein aktuelles Fotobuch über Metallica, Metallica Black and White, noch signieren lassen wollt und das Buch kaufen wollt, dann bezahlt ihr inklusive Eintritt 85 €. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe alles zusammen mitgemacht. War ein geiles Event.
Ja, absolut. Und wenn man Glück hat, ich weiß gar nicht, was im Moment mit München los ist. Die gute Adele ist ja auch für viele, viele, viele Abende in München. Vielleicht sind die ja parallel da und man kann Meet and Greet mit James oder Adele buchen für 1.500 €. Da wird das mit dem Champagner auch wieder passen, ehrlich gesagt.
Warum ja, das was haben wir sonst noch? Anthrax. Anthrax kommt auch nach Deutschland und dort könnt ihr auch ein Meet and Greet mit der Band buchen für schlappe 130 €. Was ich jetzt ehrlich gesagt noch ganz okay finde. Da ist
ganz okay Band in der Welt der Meet and Greet. Ne? Es ist eigentlich, also ich würde nicht so viel Geld ausgeben, nur um die Pappnasen einmal irgendwie in die Hände zu schütteln. Aber wem es das wert ist, der hat da natürlich, es ist natürlich deutlich günstiger als bei Megadeth, was ja ziemlich...
Ja, absolut. Nee, aber unabhängig davon, also zumal du ja hier auch die ganze Band siehst oder triffst, aber jetzt mal unabhängig davon bin ich ja immer noch der Meinung, wenn solche Meet and Greet sind, ich überlege mir immer, was ist das für ein Stundenlohn? Wie kann man das gegenrechnen? Weil warum sollte dieser Mensch, der Musik ja zu seinem Beruf macht, der natürlich von den Fans supported wird, brauchen wir nicht drüber reden, aber der Musik zu seinem Beruf macht, warum sollte der seine Stunde nicht bezahlen lassen? In dieser
weil
Form
zu seiner,
auch immer.
Weil zu seiner Musik dazugehört, dass er ein bisschen Promotion für seine Musik macht und dass er quasi sich da zeigt, dass das irgendwie dass er eine coole Sau ist oder sie eine coole Säue sind. Also ich finde schon, also ich finde diese Meet and Greet Nummer hat ein bisschen Überhand genommen. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir das jetzt reinnehmen, um auch da ein bisschen transparent zu sagen, wo sind die Künstler? Ich meine, wir haben beim letzten Mal von Blaze Bayley gesprochen, der keine Kohle für ein Meet and Greet nimmt, der vor dem Konzert entspannt in der Halle sitzt und sich ganz viel Zeit nimmt für seine Fans. Und jetzt mal ganz ehrlich, in meiner Welt ist Blaze Bayley nicht deutlich kleiner als Anthrax. Natürlich die Anthrax wird wahrscheinlich mehr Platten verkaufen als Blaze Bayley. Aber so viel starmäßiger finde ich die auch nicht. Ist auch egal. Also ich finde, es gibt solche und solche und deswegen finde ich es wichtig, dass wir auch da das immer so ein bisschen mit reinnehmen. Finde ich fast wichtiger als die Bierpreise, weil die sind eh unverschämt.
Ja, das stimmt, da hast du recht, genau. Ja, das war's mit den Meet and Greets und ansonsten soll es ja noch eine neue Tour geben. Hast du reingeschrieben, richtig?
Ja, ich war einfach ein bisschen überrascht von Linkin Park, was anderes. Also die haben ja quasi jedes Jahr, geben die aber, glaube ich, so eine kleine Wasserstandsmeldung mit ein bisschen raus. Die letzte war jetzt schon 2 Jahre her. Und jetzt hört man Rumoren, dass die Jungs, die einsprechen von Reunion, ich würde sagen, die haben sich ja nie getrennt. Ich meine, Chester Bennington ist viel zu früh und viel zu jung natürlich gestorben und als Kopf der, also zumindest als Sänger der Band, natürlich da entscheidend auch gewesen für das Wohl und Wehe, wie es weitergeht. Aber jetzt scheinen die Jungs sich bei ihren Treffen, die sie wohl gemacht haben, gesagt haben, wir wollen es nochmal versuchen. Und angeblich scheint eine Tour für 2025 nicht unmöglich und wieder im Gespräch. Ein kleines Kuriosum ist, dass die Gerüchte sehr, sehr stark geworden sind, dass sie sich vorstellen könnten, mit einer Frau als Sängerin auf Tour zu gehen. Mhm. Aber da habe ich jetzt so viel recherchiert, dass jetzt ich das Gefühl habe, dass das wirklich auch so eine kleine Fake News war, in dem Sinne, dass, na, oder man weiß es nicht. Also es gibt eine Band Orgy, die kenne ich nicht. Kennst du die, Orgy?
Nein, sagt mir überhaupt nichts.
Da hat der Sänger Jay Gordon hat wohl in einem Interview, weil er steht den Linkin Park Jungs ein bisschen enger, näher, hat gesagt so, ja, die haben jetzt a girl singer now, so nach dem Motto, die seien jetzt auch schon in Proben mit denen. Hat aber so, nachdem das Wellen ausgelöst hat,
gleich wieder dementiert oder was?
Hat er so weit zurückgerudert, dass er bei der Olympiade hätte mitteilnehmen können. Hat so von dem Satz, den er, also es war so Trump-mäßig, irgendwie hat er dann gesagt, ich weiß überhaupt nichts darüber, gar keine Ahnung. So nach dem Motto, als hätte er den Satz, sie haben jetzt eine Sängerin, nie gesagt. Also er kennt die, er ist sehr nah bei denen und hat wohl, dem ist was rausgerutscht. Also ich fände es, also ein Stunt ist falsch, aber ich fände es eine coole Entwicklung, wenn sie einen weiblichen Sänger für Chester Bennington finden würden und da sich trauen, diesen Schritt zu machen, weil ich glaube, nachdem du so einen charismatischen Sänger hattest, der ja auch wirklich auf einer Ebene war, die also mit Kurt Cobain jetzt nicht vergleichbar, aber nach dem Tod hat es kurz den Status erreicht jedenfalls. Da finde ich diesen Move, das eventuell mit einer Frau als Sängerin zu machen, gar nicht so schlecht, weil die wird, glaube ich, nicht so bewertet, wie ein Sänger bewertet werden würde, sondern ich glaube, mit mehr Goodwill bis hin zu, das ist mal eine nette andere Farbe, dass sie was anderes machen können. Also ich fände das gar nicht so doof.
Du hast recht. Dann hinkt nämlich auch dieser Vergleich, wie wir ihn ja bei vielen anderen Bands haben, immer wieder, aber der neue, da ist es was ganz anderes. Also ich fände es auch gut, ja. Aber würdest du hingehen? Also grundsätzlich zu Linkin Park, unabhängig davon, was für ein Sänger jetzt?
Ich habe die noch nie live gesehen und ich muss zugeben, ich hätte gerne Chester gesehen live, weil der hatte schon was. Er war ja schon sehr charismatisch. Aber ich glaube, ich würde sie gerne sehen. Ja, doch, ich würde sie gerne sehen.
Naja.
Ob ich hingehe, ihr wisst ja, ich und die Live-Konzerte, das sind nicht, das matcht nur ab und zu mal. Aber es wäre etwas, wo ich sehr, sehr Interesse hatte. Hätte ich, da mir 2 Tüdelchen gefehlt, hätte. Genau.
So, wir kommen zu unserer nächsten Rubrik, würde ich sagen, ne? Das sind die Special Editions.
Ja, ein Hoch auf die Rubriken, die der Tippi neu reinmacht und ich schon wieder irgendein Soundbit finden muss, das dazu passt.
Ah, du schaffst das, da bin ich ganz sicher. Specials, genau. Wir haben uns überlegt, wir nehmen jetzt einfach mal eine Rubrik mit auf, da wir ja beide viel lesen, sammeln, durch die Welt gucken, News sehen und so weiter und so fort. Und zwar geht es diesmal darum, dass wir euch vielleicht so ein bisschen Hinweise geben wollen können, sofern es sie denn gibt. Wo gibt es eigentlich signierte Bücher? Wo kann man Alben bekommen? Welche Aktionen oder Auktionen laufen? Ich hatte es sicherlich schon mal erwähnt, dass ich signierte Bücher bzw. Biografien von Musikern sammle. Der Herr Schirmer hat schon häufiger erwähnt, dass ich auch signierte Vinyl sammle. Also von daher werden wir in dieser Rubrik einfach zukünftig ein bisschen erzählen, wo es etwas gibt. Und wir fangen sofort an mit etwas wirklich Besonderem, wenn auch ja recht teurem. Ronnie Wood verkauft seine Strike-Serie. Und zwar Ronnie Wood, Gitarrist von den Stones. Wir sprachen schon mal in einer der ersten Folgen darüber. Ist ja auch ein, wie ich finde, sehr, sehr guter Maler. Und er malt häufig ja die Stones selber eigentlich. Also im Grunde genommen den lieben Keith Richards, den Mick Jagger, was auch immer. Und es gibt in der Regel nach jedem Konzert immer auch eine Serie von Setlists, die er in seiner Schrift, in seinem Style malt bzw. dann schreibt. Die signiert er und die kann man auch kaufen. Ja, natürlich. Und er bietet aktuell, seine sogenannte Strike-Serie an, die ist signiert, nummeriert und kostet entspannte 585 Euro, wobei ich entspannt natürlich nicht entspannt meine, es ist eine Menge Holz, aber wer ein Stones-Fan ist und so etwas wirklich Seltenes haben möchte, ich glaube, der kann dafür einen relativ guten Preis, der natürlich hoch ist, ich sehe Herrn...
Nein, das ist der Nachteil, dass die Menschen mich nicht sehen und uns nicht sehen. Klar, ich gebe schon dir Feedback optisch. Mhm. Ich finde 600 Euro für ein, man muss ja sagen, 600 Euro, das ist die Strike Collector, das sind so gemalte Gemälde, wo Keith Richards, wo er sich selbst und alle, die da so sind, so malt. Ich finde A, die Bilder ziemlich geil.
Habe ich doch gesagt, ja.
Und B, ja. Und B, es sind das Kunstwerke von einem Menschen, der alles andere als nicht prominent ist. Und ich würde mir sagen, für 600 Euro würde ich mir jederzeit, wenn ich das Kleingeld übrig hätte, so ein Werk holen. Auf jeden Fall. Ein Ronnie Wood würde ich mir auf jeden Fall an die Wand hängen. Noch eher als ein Likarell von Udo Lindenberg, ehrlich gesagt. Und ich sehe jetzt hier gerade, ich sehe gerade, ich bin auch mal auf die Seite gegangen, so eine Setlist, klar, das ist natürlich nur eine Setlist, aber eine Setlist geschrieben und mehr oder weniger fast auch gemalt von Ronnie Wood, signiert für 90 Euro. Ich weiß, ich bin immer sehr geizig sonst in diesem Podcast. Hey, aber für 90 Euro hänge ich mir das Ding an die Wand und das ist geil. Wenn es ein Original ist.
Nee, es ist, nee, Moment. Es sind Printouts, die er signiert. Also wenn du von ihm ein Bild kaufen willst, ist der Unterschied ungefähr so wie bei Lindenberg. Bei Lindenberg, weil du ihn eben angesprochen hast, bezahlst du ja inzwischen auch für einen Druck, wohlgemerkt, 250er Auflage, zahlst du bei Lindenberg 1290 Euro und die Dinger gehen weg wie warme Semmeln. So, und das ist einfach so dieses ganze inflationäre Verhalten, wie ich persönlich finde bei Lindenberg. Die Likorelle kosteten anfänglich irgendwie, keine Ahnung, ich glaube um die 3000 Mark. Da brauchst du inzwischen nicht mal mehr im Ansatz dran zu denken. Die liegen bei 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro, je nachdem, wie groß sie sind, was es für ein Thema ist und so weiter. Und so hast du das bei Ronnie Wood natürlich auch. Die Originale kosten bei ihm dann schon 2,50 Euro mehr.
Das finde ich okay. Ein guter Druck. ich meine, wir reden ja hier von 40 mal 50 Zentimeter Größe.
Genau, und hochwertigstes Papier.
Hochwertiges Papier, also ich finde das völlig handsigniert vom Künstler. Cool. Ich meine, das ist ja schon, das hat Picasso ja schon gemacht, warum soll Ronnie Wood das nicht machen? Also das ist, ehrlich gesagt, finde ich völlig in Ordnung und ausnahmsweise mal preislich habe ich nicht, aber wenn ich es hätte und auch, ich würde mir das vielleicht sogar ersparen. Ich finde die ziemlich geil.
Thema habe ich nicht, sind die erwarteten 600 bis 800.000 Euro. Ach du Scheiße. John Lennons Framus-Gitarre von Help wird versteigert. Ja, wie gesagt, 600.000 bis 800.000 Euro werden erwartet. Ich bin gespannt, was sie am Ende wirklich bringt. Die letzte Kurt Cobain-Gitarre war ähnlich genannt. Die wurde dann für 1,4, 1,5 Millionen Euro verkauft. Keine Ahnung, sowas in der Art, ja.
Aber fragst du dich eigentlich auch manchmal, wo kommen die her? Fragst du dich nicht manchmal auch, irgendwann müssten doch diese ganzen Gitarren einmal verkauft worden sein. Es ist gut, naja, es taucht immer wieder. Die haben doch auch in ihrem Leben nur 100 Gitarren in der Hand gehabt.
Irgendwann muss doch mal die letzte verkauft sein. Die Gitarren zirkulieren. Ich handle ja so ein bisschen auch mit solchen Gitarren. Und mir ist in der Tat vor, ich würde schätzen, ungefähr einem Jahr ein Gene Simmons Punisher Bass über den Weg gelaufen bzw. angeboten worden, den ich anhand der Seriennummer tatsächlich als meinen identifizieren konnte, den ich vor, ich glaube, 15 Jahren aus New York gekauft habe, nach Deutschland importiert habe und dann weiterverkauft habe. So, nur dass ich ihn damals für, ich glaube, 3.000 Mark verkauft habe. Und heute wurde er mir angeboten, ich glaube, für um die 5.000 Dollar, also oder Euro auch. Also es war schon eine gute Preissteigerung drin, aber in der Szene hast du Instrumente, die immer wieder mal auftauchen, gerade in diesem unglaublich teuren Bereich. Eine von den typischen Gitarren ist zum Beispiel die Les Paul, die Raketen schießt von Ace Frehley von Kiss. Die taucht immer mal wieder auf. Da gab es eine Handvoll oder vielleicht auch ein paar mehr, die das konnten. So, und dann kommt ein Sammler her und sagt, ich habe keinen Bock mehr da drauf oder irgendein Hardrock-Café macht zu. Das ist ja meistens so, wenn du rausfindest, dass in den Auktionen das Hardrock-Café auch mit dabei ist, dann kannst du dich verabschieden, dann brauchst du gar nicht mitmachen. die kaufen dir das einfach mal schlicht vor der Nase her. Genau, ja, das zu den Themen Specials, signierte Bücher, Alben, Auktionen. Und dann kommen wir doch zu dem Thema der Woche, das du dir ja ausgesucht hast diesmal.
Ich fahr mal ab. Das Thema der Woche. Genau. Es geht nämlich darum, dass ich gelesen habe, dass gar nicht, also ich habe gestern erst gelesen, dass Ghost, wir kennen ja die Metalband Ghost, die skandinavische, die ja auch gerade mit sehr, sehr viel Covern um sich reden macht, die jetzt einen Film rausbringen, schon im Juni, was mich sehr, 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 sehr gewundert hat. Right Here, Right Now, man höre, das wird nicht, ich glaube, dass ein Konzertfilm unter anderem auch sein wird, wird da wahrscheinlich mit Sicherheit auch bei Right Here, Right Now, übrigens anders geschrieben als nämlich jenes Album, von dem Tippi und ich schon zwei, dreimal gesprochen haben. Hörst du mal bitte auf, so laut zu klacken hier in meinem
Entschuldigung.
Ohr.
Entschuldigung.
Mann, 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 Mann. Ja, und da geht es nämlich dabei um erstmal einen Konzertfilm über Sachen, die 2023 in Los Angeles aufgenommen wurden. Aber es wird noch so eine Geschichte drumherum gestrickt. Ob das originell oder nicht ist, weiß ich nicht. Aber wir werden mal sehen, wie es ist. Aber das hat mich so ein bisschen dazu gebracht, ob wir nicht mal über so Filme reden wollen, die quasi Rock, Musiker und ja, einfach Rock in ihrem Zentrum haben, sozusagen, ob es nun Dokumentarfilm, Hollywood oder ähnliches ist. Und da fiel mir sofort, auch gerade als ich gehört habe, hier Konzertfilm mit einer originellen Geschichte kombiniert, da war bei mir natürlich ganz, ganz schnell Through the Never von Metallica im Ohr, sozusagen. Oh, yeah. Was ja auch ein Konzertfilm mit einem mehr oder weniger überflüssigen Rahmenhandlung versehen war. Deswegen habe ich tierisch Angst vor. Ich meine, das Kuriose bei Through the Never von Metallica war ja, dass das eigentlich eine sehr, sehr geile Auswahl war. Von der Musik und dass sie ja auch echte Konzertausschnitte genommen haben, die gar nicht so schlecht waren, aber diese unfassbar blöde Geschichte auf der Jagd nach irgendeiner Tasche oder was das war, also total, total absurd. Aber das hat mich jetzt auch ein bisschen dazu gebracht, ich habe plötzlich, wenn ich drüber nachdenke, ich liebe einfach, wenn Musik in Filmen eine Rolle spielt und damit meine ich nicht den Barbie-Film, wo sie ständig singen irgendwie, sondern ich finde das, wenn das einfach cool ist, ich meine, Stichwort Metallica, weißt du noch, Some Kind of Monster, eigentlich die ultimative Band,
Dokumentation, also zumindest wenn es um Metallica geht, und die haben ja auch schon eine, ne, rund um St. Anger, um die St. Anger Aufnahmen, wo es ja um Herrn Hetfield alles andere als gut bestellt war und vor allem auch die Beziehung zwischen James und Lars. Also ich finde, ein Film, wer den noch nicht gesehen hat, der ist von 2004, aus einer, ich glaube aus der dunkelsten Zeit, die Metallica jemals durchgemacht haben. Und da haben sie dann auch noch zu der Zeit beschlossen, lass auch noch mal ein Dokumentar-Crew mit uns laufen. Das war schon, ich kriege immer noch eine Gänsehaut. Ich habe den auch sogar auf CD, auf DVD.
Ja, ich auch. Als DVD oder Blu-ray, ich habe keine Ahnung. Er ist wirklich absolut faszinierend, vor allen Dingen, weil das, glaube ich, eine ganz neue Art und Weise, Dokumentationen zu machen, wirklich so ins Tiefe reinzugehen, weil wie die sich da gegenseitig verbal auf die Fresse hauen, das ist schon der Hammer. Und da kommt ja, aus der Doku kommt ja übrigens auch mein Spruch, den ich, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt habe, Tokyo Hotel können keine Rockstars sein, wenn sie morgens um 10 Uhr schon im Büro sind. Und aus der Doku kommt nämlich genau dieser Satz, wie Lars irgendwie sagt, ich habe keinen Bock auf fucking 9-to-5-Job, dann wäre ich irgendwie ins Büro gegangen. Aus der Doku kommt er. Da habe ich ihn geklaut, genau.
Das ist der Übergang nämlich zu einem Film, den ich weiß nicht, ob ich den hier schon mal erwähnt habe in den letzten 14, 15 Folgen, die wir hier hatten, aber Mission to Lars. Ich weiß nicht, ob ich dir davon mal erzählt habe. Auch eine Dokumentation, und das ist also eine absolut herzergreifende Dokumentation, wo so zwei Geschwister, Kate und Will Spicer, die kommen aus UK, die haben einen Bruder, der Tom heißt, der mit dem Fragile X-Syndrom geschlagen ist. Sage ich jetzt einfach mal, das meine ich nicht so negativ. Ich glaube, das ist eine Form von Autismus. Man möge es mir verzeihen, wenn das nicht ist. Und sein größter Wunsch, ja, wenn der sozusagen gefragt wurde, was möchte er, wollte unbedingt mal Lars Ulrich von Metallica treffen. Und die beiden Geschwister, die setzen alles in Bewegung. Und der Film zeigt so ein bisschen ihre Bestrebungen bis hin zu, ich sage mal, bis zum Happy End. Komm, seien wir doch mal ehrlich. Was glaubt ihr denn, warum dieser Film so heißt, wenn es nicht ein Happy End gäbe? Genau. Aber es ist ganz, ganz toll. Er zeigt die Herausforderung auf dem Weg natürlich. Es ist alles gar nicht so leicht. Man muss erstmal durch Management und natürlich auch ein eingeschränkten Menschen, ein Kind da so mit das alles zu überzeugen, und das ist eine Gänsehaut, und das ist einfach ganz toll, die Dynamiken in der Familie, und auch später natürlich zu sehen, wie viel Freude es dem kleinen Jungen macht, wenn er wirklich endlich sein Idol trifft. Und es gibt viele Hater von Lars, aber guckt euch den Film an zum Schluss, wer ihn dann noch wirklich ganz doll hasst. Klar, eine Kamera ist dabei, und es ist, ich kriege Pipi in den Augen, wenn ich das jetzt, wenn ich das nur so höre, aber es ist irgendwie. Aber wir waren bei Dokumentarfilm. Kennst du, natürlich kennst du Anvil, oder?
Ha! Wie kennst du Anvil? Ich habe bei Anvil schon als Roadie gearbeitet, Mann.
Ich weiß, aber du kennst die Dokumentation natürlich von Anvil von 2008. Ja,
selbstverständlich. Selbstverständlich habe ich sie auch.
Wer die noch nicht gesehen hat, das lohnt sich nun wirklich. Anvil ist, glaube ich, so eine Band, die, wer mit Metal zu tun hat, hat den Namen immer mal gehört, aber trotzdem auch irgendwie mal dieses, Mensch, da war doch was, aber was war denn da?
Genau.
Und irgendwie haben sie diesen Durchbruch nie. Ich meine, Lars Ulrich, Metallica und viele, viele dieser ganzen Granden der Anthrax, und verweisen alle auf Anvil und sagen, ey, das ist, die waren, von denen sind wir inspiriert gewesen, aber kein Mensch kennt die mehr irgendwie in irgendeiner Form. Und irgendwie so richtig erfolgreich waren sie auch nie. Und dieser Dokumentarfilm hat, glaube ich, auch quasi ihren Spätherbst mit ein bisschen Erfolg gekrönt, weil danach, glaube ich, wurden sie ein bisschen populärer und die Hallen wurden größer. Und guckt mal rein. Anvil selbst ist übrigens eine Band, die lohnt sich mal aufzuarbeiten. Die machen echt geile Mucke eigentlich, kann man nicht anders sagen. Und guckt euch mal den Film an. Und es ist so klassischer Sach. Gib deinen Traum von Musik nicht auf. Egal, ne? Also es ist ja, glaube ich, es geht ja vielen so, die mal so 5 Minuten Fame haben und dann wieder in so ein Loch fallen. Und die Jungs haben einfach nie aufgegeben. Und das sind alles, glaube ich, Freunde. Ich weiß nicht, ich will es nicht romantisieren, aber in der Dokumentation hat man das Gefühl, die kommen alle in Kanada aus der gleichen Ecke. Und macht sehr, sehr Spaß. Und
Anvil ist irgendwie auf jeden Fall
groß. Ja, man hat so das Gefühl, irgendwie Anvil ist der große Verlierer der Metal-Szene oder ganzen. Ja, irgendwie schon, weil wenn du auch in der Dokumentation von ihnen siehst, wie euphorisch wirklich Musikgrößen, wie du sie eben angesprochen hast, oder auch Bon Jovi oder wer auch immer wieder von ihnen sprechen. Aber Lars Ulrich hat in irgendeinem Interview mal irgendwann gesagt, sie haben es einfach nicht geschafft, den zweiten Schritt umzusetzen oder den nächsten Schritt. Und deswegen sind sie immer da geblieben. Eigentlich, schade eigentlich, sie nehmen fast jedes Jahr ein neues Album auf. Das Album wird fast immer hier in Ostfriesland produziert, in einem kleinen Studio. Und ich stehe übrigens auch in einem Anvil-Album stehe ich sogar auch mit Namen unter dem Bereich Danke und so.
Also, nein! Ich
nur mal sagen.
Ja! Oh!
Ja, guck zu, ich bin in der LP.
Hätte ich das gewusst, hätte ich Anvil niemals erwähnt. Nein.
Genau.
Aber gut,
von der.
Ja, ich wollte nur sagen, das waren jetzt natürlich alles Dokumentationen, aber im Prinzip finde ich es auch immer wieder geil, wenn Hard Rock oder Metal, wenn die in Hollywood so ein bisschen Einzug halten irgendwie. Mhm. Und da die großen Heroden da, oder eigentlich einer der größten Vorstreiter. Okay, ich spule nochmal zurück. Wayne's World. Eigentlich das mit Wayne's World. Nein, eigentlich müsste ich noch mal weiter zurückspielen zu Spinal Tap, aber mit Spinal Tap möchte ich eigentlich aufhören. Deswegen gleich, kommen wir erstmal.
Gleich ist er bei Ben Hur.
Ja, gleich sind wir bei Ben Hur. Nee, aber Wayne's World einfach mit Wayne und Garth, also mit Mike Myers. Und jetzt habe ich gerade den anderen Namen vergessen von dem Schauspieler. Also großartige Serien von so schrägen Typen. Ich glaube, aus so einer Saturday Night Live Act-Nummer ein Kinofilm entstanden, der quasi ja so dieses Metal-Nerd, Hard-Rock-Nerd-Tum feiert und sehr, sehr humoristisch gar nicht auf die Schippe nimmt, sondern ja, doch ein bisschen schon auf die Schippe nimmt, aber so sympathisch, dass man das einfach verzeiht, auch wenn man selbst ein Hard-Rock-Nerd ist. Also Wayne's World, das ist natürlich schon ein paar Tage her, aber liebe Kinder, gebt fein Acht, schaut euch das mal an. Zumindest Wayne's World 1 ist glaube ich, einer der Filme, die man gesehen haben.
Kann man sich noch angucken. Muss man eigentlich gesehen haben.
Genau. Aber im selben...
Aber durch deine...
Ja,
erzähl Entschuldigung.
Nee, ich will, jetzt musst du mal. Ich rede zu viel. Ich trinke einen Schluck Bier.
Ja, das ist eine gute Idee.
Oh.
Prost. Ich habe aufgrund dessen, dass du ja diese Woche wieder aus der Pistole geschossen gesagt hast, ich mache das Thema Filme, habe ich dann ja irgendwie auch angefangen, mal wieder so in den einen oder anderen Film reinzugucken, beziehungsweise ihn auch bis zu Ende zu gucken. Das hat übrigens auch zur Folge gehabt, dass ich tatsächlich irgendwie vor wenigen Tagen mal wieder Netflix abonniert habe. Und warum? Weil ich eigentlich hauptsächlich so ein bisschen nicht The Crown, sondern The Dirt sehen wollte.
Ach, hör auf, du wolltest doch Bridgerton sehen.
Wie?
Du wolltest Bridgerton sehen, das kennt er noch nicht mal.
Nee, kenne ich noch nicht.
Sex im Mittelalter oder so ähnlich.
Ah, okay, verstehe. Nein, ich wollte in der Tat The Dirt sehen. Und zwar ist es ja die Biografie von Motley Crue. Beginnt von ihren Anfängen bis hin im Grunde genommen zum Final-Konzert 2015. Tolle Doku. Ozzy spielt mit, also nicht als echte Person, sondern als Charakter. Der zieht sich erst eine Leine Ameisen durch die Nase. genau, großartig. Anschließend habe ich mir dann von Keith Richards, Influenced By, heißt das Ding, glaube ich, angeguckt. Tolle Doku, ich mag Keith Richards, ich finde ihn wahnsinnig sympathisch. Aber die Doku, die war mir dann doch zu bluesig, weil es eigentlich immer nur darum ging, welche Blues-Gitarristen haben ihn beeinflusst. Und das war mir persönlich dann zu anstrengend. Ich meine, für mich persönlich ist Jazz am schlimmsten. Ich weiß, du gehst gelegentlich, glaube ich, hin, guckst dir sowas mal an.
Mhm.
Ich kann da nichts mit anfangen. Und auch mit Blues, ich spiele Blues gerne am Schlagzeug irgendwie mal so ein bisschen, um warm zu werden. Aber wenn ich mir das so länger als eine Stunde anhören muss, glaube ich, wird mir das auch zu viel. Ja, abgesehen von Gary Moore, aber hier ging es wirklich so um den Urblues. Ja, und dann habe ich mir noch anschließend von Herrn Lindenberg heute Nachmittag Mach dein Ding angeguckt.
Ich mach mein Ding.
Genau, ich mach mein Ding. Ich fand es jetzt gar nicht so schlecht, ich kenne die Geschichte, ich habe den Herrn schon zigmal live gesehen, auch bei seinen Generalproben und so weiter. Ja, kann man sich angucken, ist im Abo drin. Aber was hast du denn noch? Also,
naja, ich war ja genau. Vorhin gerade dabei, Hollywood so ein bisschen mit reinzuziehen in die Nummer. Und ich meine, wenn es eine Person gibt, glaube ich, die in Hollywood den Hard Rock und Metal lebt, dann heißt sie Jack Black, oder? Ich meine, einen verrückteren Vogel und bei keinem, also wirklich, es gibt niemanden auf diesem ganzen Planeten, auf jeden Fall nicht im Hollywood-Rock-Bereich, den man mehr als passender, als verrückten Vogel bezeichnen kann und der dann auch noch sagen würde, yeah, you're right, man, I'm a verrückter Vogel. Ist natürlich Jack Black, der mit seiner Band, also der hat ja mit Kyle Glass so eine Zwei-Mann-Kombo und wenn sie live spielen, sind sie natürlich dann mit einer größeren Kombo unterwegs, aber die haben allein durch, also er hat ja ein bisschen angefangen mit School of Rock, das ist ja der Film sozusagen, wo er ja sozusagen sich als Metal-Nerd geoutet hat und ist, was wir damals glaube ich noch nicht so richtig wussten, also ich jedenfalls nicht, dass er das nicht nur geschauspielert hat, sondern wirklich gelebt hat in den Film. wo er als sympathischer Lehrer versucht, seinen Kindern irgendwie die Musik, eigentlich die Rockmusik nahezubringen und verändert dadurch das Leben seiner Schüler. Klar, das ist ein klassischer Hollywood-Film, aber geile Musik, geil irgendetwas. Und School of Rock, guckt euch das an. Aber nicht knappe 3 Jahre später, 2006, hat er dann nämlich mit Pick of Destiny, der im deutschen Raum wirklich Kings of Rock geheißen hat. Also in Deutschland, weil mit Pick of Destiny haben sich offensichtlich die Verleiher gedacht, damit kann kein Mensch was anfangen. Dann nehmen wir doch trotzdem einen anderen englischen Titel und nennen es einfach Kings of Rock. Okay. Ja. Aber The Pick of Destiny, wo dann auch er quasi mit dem Bandnamen Tenacious D, ich glaube, das ist auch quasi mehr oder weniger die Geburtsstunde. Ich glaube, die haben früher schon Musik gemacht. Aber haben dann diesen Film, es ist so eine klassische Komödie. Und wenn wir von Wayne's World reden, die das so ein bisschen auf die Schippe genommen haben, dann ist, ich glaube, Pick of Destiny ist dann die Hommage. Also eine Komödie, die überdreht ist, übergeigt, aber wo Heavy Metal, Hard Rock Musik einfach gefeiert und gelebt wird. So ein bisschen Fantasy dabei. Der göttliche Ronnie James Dio spielt in einer Szene mit. Und es ist geile Musik. Und ich meine, die beiden machen ja auch ziemlich geile Musik. Und wer Tenacious D noch nicht gehört hat, zufälligerweise, der muss sich unbedingt mal das Werk von denen anhören, weil es ist jeder einzelne Song, den sie machen, ist, also zumindest wenn er dann rockig ist und selten ist er das nicht, ist eine Hommage an New Wave of British Heavy Metal, Hard Rock, Glam Rock. Die haben einfach alles drauf. Jack Black ist ein verrückter Vogel. Kyle Glass, oh Gott, ich weiß es gar nicht. Der ist, sieht aus wie der spießigste aller Spießer, die irgendwie in Amerika rumlaufen können, ist aber eine coole Sau. Also Kings of Rock, Pick of Destiny.
Find ich ja gar nicht. Du hast mir ja diesen Film vor einiger Zeit erzählt oder empfohlen. Yeah. Und ich fand ihn so ziemlich, also ich persönlich den schlechtesten Musikfilm, den ich je gesehen habe. Vielleicht war mir das auch wirklich zu aufgedreht. Das kann durchaus sein. Ich bin ja nicht unbedingt so ein Fan so von irgendwelchen Klamauk-Filmen. Aber ich kann mich da noch dran erinnern, dass ich wirklich mich die erste Stunde durchgekämpft habe und dann gesagt habe, nee, kein Bock mehr. Was du eben schon gesagt hast, von wegen Jack Black, begnadeter Musiker auch, er spielt ja auch auf dem Dio-Album, auf dem, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, da spielt er eine Gitarrenversion mit der Blockflöte.
Ja,
das ist natürlich großartig. Genau, das Coveralbum von Dio, nachdem er gestorben war. Ja, aber zurück zu Filmen. Mir ist noch einer eingefallen und das war in der Tat eigentlich mein allererster Musikfilm, den ich jemals gesehen habe. In Bielefeld, in einem Kino. Bielefeld gibt es tatsächlich, falls der Spruch jetzt gleich kommen sollte, von dir gibt es Bielefeld wirklich. Genau. Und ja, das war Phantoms of the Park von Kiss. Großartiger Film, sehr überdreht allerdings auch, aber ich glaube, er ist 1979 mit Dynasty rausgekommen oder so, ich weiß es nicht mehr, irgendwann so Ende 70, Anfang 80er, geht einfach darum, dass Kiss da mit irgendwelchen Laserschwerten die Bösen bekämpfen und in einem Freizeitpark da rumrocken. Schöner Film, ich habe ihn neulich mal wieder rausgeholt und habe gedacht, jo, das waren halt die 70er, brauchst du heute auch nicht mehr unbedingt. wer auf Kiss steht, kann sich angucken, muss man aber nicht.
Ich erinnere mich
vielleicht dunkel. Vielleicht hast du ja irgendwie zum Abschluss noch einen geilen Tipp für einen Film oder zwei.
Ja, also wir lassen mal diese ganz üblichen Dinger, die wir ja auch schon mal besprochen hatten mit Bohemian Rhapsody, oh Gott, das Bier schon. Bohemian Rhapsody und Rocketman, die beiden, die ja quasi dicht beieinander rausgekommen ist, lassen wir jetzt einfach mal nur als Name-Dropping. Aber zwei liegen mir noch ganz am Herzen. Einmal Full Metal Village, wer diese Dokumentation nicht gesehen hat, die auch gerne mal in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken, ich habe nicht geschaut, vorhanden sind, wo es einfach um Wacken geht und wo man einmal ganz, ganz dicht rankommt an das Festival von der Entstehung, also wie der Anlauf ist, bis hin zum volllaufenden Festival und wie verrückt dieses kleine Dorf da wird.
Die Geschichte hinter Full Metal Village ist ja die, dass eine, ich glaube, koreanische Studentin nach Deutschland gekommen ist, weil sie einmal das größte Metal-Festival der Welt sehen wollte. Und die erzählt quasi und zwischendurch geht sie dann auch immer so in ihr Zelt rein, weil sie dann mit ihren Eltern telefonieren muss, die natürlich nicht wissen dürfen, dass sie in Deutschland auf einem Metal-Festival im Zelt pennt und so weiter und da einfach einen richtig geilen Dokumentationsfilm von macht. Und genau, das war so, dass ich das erste Mal wirklich bewusst von Wacken gesehen und gehört habe. Gehört hatte ich natürlich vorher schon immer, aber du kennst meine Anti-Einstellung zu Festivals. Und das hat mich wirklich dazu gebracht zu sagen, ich muss da irgendwann mal hin. Ja, und kurze Zeit später, irgendwie so ein paar Jahre später, war ich dann ja auch wirklich da. Und es hat sich gelohnt, die drei oder viermal, die ich da war, ohne Frage.
Genau. War bei mir auch so. Also ich sage jetzt mal, wir werden diese Liste übrigens auch bei uns in den Blog stellen, auf rock-music.net oder über rockcast.de findet ihr uns auch. Das ist alles, führt in dieselbe Richtung. Da werden wir, glaube ich, die Liste immer in einen kleinen Artikel, da könnt ihr euch nochmal nachlesen. Wir werden euch dann bei Zeiten nochmal informieren. Deswegen werde ich einfach mal jetzt mal abkürzen und sagen mit The Sound of Metal, ohne The, Sound of Metal von 2019. Ich habe das, glaube ich, sogar in irgendeiner Folge hier schon mal erwähnt. Eine Dramageschichte über einen Schlagzeuger von einer Metalband, der taub wird, sein Gehör verliert und sich mit dieser Situation so auseinandersetzen muss. Und es ist einfach, dieser Film ist unfassbar Gänsehaut erregend, weil er ist einfach eine sehr, sehr authentische Darstellung. Der Schauspieler ist unfassbar klasse und die Tatsache, wie dann plötzlich auch in diesem Film, ja, ich meine, gut, dafür eignet sich Metal natürlich auch, wie du von ein richtiger Soundkulissen plötzlich auf wusch, nichts mehr, so wie er das wahrnimmt und man kommt ihm so nahe und dir geht der Schweiß aus den Poren, weil du auch nichts mehr hörst. Und das ist einfach ein sehr, sehr aufregender Film, der natürlich mit Metal insofern nur am Rande zu tun hat, weil es natürlich um ihn geht und um sein Schicksal. Aber es, finde ich, gehört mit hier in diese Liste und ist ein absoluter Sehens-Film-Tipp, den ich geben möchte. Und den Rest lest ihr dann bei rock-music.net, würde ich sagen, ne?
Genau. Ja. Ja, dann kommen wir doch schon zu unserer allerletzten Rubrik. New Releases!
Genau. Und auch da habt ihr einen schönen Jingle gehört. Ist das nicht toll? Ist es nicht toll?
Ja.
Ja, wir müssen aufhören, uns über unsere eigenen Jingle zu freuen, sondern sie einfach mal so stehen lassen. Nächstes Mal. Genau. Nächstes Mal. Ja, ja, was haben wir bei uns auf dem Plattenteller? Was kommt neu raus? Wir haben das Ganze so ein bisschen gemixt, weil wir das Gefühl hatten, die letzten Male das auseinanderzuziehen, macht ja gar keinen Sinn. Jedes Mal sagen wir zum Schluss, ja, ja, wir haben es vorhin schon gesagt, wir hören natürlich das und das. Deswegen werden wir einfach immer dazu sagen, wenn es mal etwas Älteres ist oder wenn es ein neues Release ist. Absolut neues Release ist natürlich, und da grätsche ich quasi rein, weil ich meine, du hättest mich sogar drauf gebracht, dass der gute David Gilmour, dass der David Gilmour mit einer neuen Platte kommt. Und dieser Halunke macht leider erst im September diese Platte. Aber ich habe natürlich nach unserem Podcast Stantepede bin ich zum Streamer meines Vertrauens gegangen und habe dann auch noch in einer sehr geilen Soundqualität, möchte ich mal nochmal anmerken, mir The Piper's Call angehört. Ein Lied, das so unfassbar schon mal Lust macht auf die Platte. Und vor allem, wenn man so die letzte Endless River, Pink Floyd Platte, die ja natürlich auch unter besonderen Umständen entschloss. Ja. Aber wenn man sich die angehört hat und jetzt schon Angst hat, wieder schlafende Füße zu kriegen, es geht eher in Richtung Rattle and Hum war U2. Rattle and Lock ist der gute David Gilmour, der vor... Och Gott, wie lange das her ist, weiß ich nicht. Seine letzte Platte gemacht hat, die richtige, offizielle Platte jedenfalls. Und The Piper's Call, ich fand's geil. Hast du schon mal reingehört? Ich finde den richtig geil, den Song.
Nee, habe ich noch nicht. Mache ich die nächsten Tage mal. Ich bin die nächsten Tage viel unterwegs, genau wie du. Ja. Und da kann man auf dem Hin- und Herreisen sicherlich mal das eine oder andere machen. Aber wer neu kommt und ein neues Album, was auch kommt, ist Horizon Symbol von Axel Rudi Pell, der ein oder andere kennt ihn, der ein oder andere sicherlich nicht. Ein wirklich hervorragender Gitarrist aus dem Ruhrgebiet, aus Bochum-Wattenscheid. Der schon seit 30 Jahren unterwegs ist und ein wirklich hervorragender Metal-Gitarrist ist. Jetzt ist das mit dem Album vielleicht nicht so eine Riesenmeldung, was ich aber ganz spannend fand in der Horizon Symbol Megabox, die es als Vinylbox gibt, gab es eine neue, eine Vinyl-LP und die war gefüllt mit Flüssigkeit. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das ist mir das erste Mal aufgefallen. Also im Grunde genommen eine doppelwandige Vinyl, die klar war, Clear Crystal Vinyl und dann irgendwie eine rote Flüssigkeit drin hat. Jetzt frage ich mich natürlich, wie wirkt sich das Ganze denn auf die Drehung aus? Ich meine, physikalische Kräfte.
Ich bin da jetzt auch.
Fliegt mir da der komplette Plattenspieler durch die Gegend oder was? Ich habe keine Ahnung. Es gab aber auch nur sehr, 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 sehr wenig davon. Und ob sie inzwischen ausverkauft sind, weiß ich nicht. Aber ich höre den lieben Axel ganz, ganz gerne. Er ist im Übrigen auch im Oktober, November wieder in Deutschland unterwegs mit seinem italienischen Sänger. Hört einfach mal rein, Axel Rudi Pell macht gute Sachen. Ja, wo man reinhören kann oder auch nicht, finde ich, ist der nächste. Mötley Crüe, Dogs of War. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Wir haben ja Mötley Crüe vorhin schon mal gestriffen, ne? Auf einer anderen Stelle.
Ja, dann lass uns doch gleich zu Deep Purple gehen.
Du, ob das, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich besser wäre. Aber hier, Vince Neil ist, hätten wir auch in die News nehmen können, ist, glaube ich, vor ein paar Tagen gerade während des Konzerts gestürzt. Ich hoffe, ihm geht's gut.
Total glaubwürdig.
Mötley Crüe, es ist Musik, die meiner Richtung entspricht. Es ist sicherlich nicht das Originellste, was die Kollegen gemacht haben.
Nein, absolut nicht. Es war mal wieder ein klassischer Song, natürlich jetzt mit dem neuen Gitarristen, nachdem dieser Herr Mick Mars, wir sprachen so das ein oder andere Mal über ihn, ja nicht mehr dabei ist. Meinten sie müssten jetzt eine neue Scheibe rausbringen. Ich fand sie todlangweilig. Ja. Und das wirklich Geilste, was passiert ist, ich weiß nicht, ob du schon das Live-Konzert hast, sie haben vorgestern Abend, am 4. Mai irgendwie, haben sie den Track live performt. Ich weiß gar nicht, wo es war, irgendwo in den USA, jedenfalls auf einem Konzert. Und auch das kam komplett vom Band irgendwie, die ganzen Stimmen und so weiter. Wenn er dann irgendwie mit seiner Stimme da reinkrächzt, sagst du, Auge, dann lass es doch einfach sein, bleib zu Hause. Mach ein Hologrammshow davon oder sonst was. Also es tat weh. Es tat wirklich weh. Nicht weh tat oder tut, wie ich finde, Deep Purple. Wie findest du die neue Scheibe?
Ich habe die jetzt 4-5 Mal gehört, weil ich am Anfang dachte ich mir, dann habe ich nochmal gehört und dachte, Und also sie, das ist so ein Song, der wächst so ein bisschen. Glaube ich aber nicht, dass er jetzt in die Annalen von Deep Purple eintreten wird. Wir reden, glaube ich, von Portable Door. Das ist die erste Auskopplung aus dem Equals One, glaube ich, wird das Album heißen. Genau. Gleich eins. Und gleich heißt der Equal, glaube ich, im Englischen. Ich würde sagen, Deep Purple, ohne dass man sagen muss, ist es. Also im Gegensatz zu Mötley Crüe, wo ich denke, das hätte man sich auch sparen können, finde ich, ist das eine konsequente Weiterentwicklung. Natürlich viel Synthi-Einsatz auch ein bisschen dabei.
Klar.
Wie es halt auch bei den späten Purple generell ist. Eigentlich bei den frühen auch, ich rede Blödsinn. Und ja, es ist einfach ein straightes Deep Purple Album, wollte ich gerade sagen. Das ganze Album kommt ja erst, in Anführungsstrichen, im Juli, habe ich mir gar nicht notiert. Aber ja, also ein gutes Ding. Macht, glaube ich, zumindest Lust darauf, sich das Album insgesamt anzuhören. Aber ich würde mal tippen, bis dahin eine zweite Vorauskopplung werden wir noch hören.
Ja, genau.
Tippe ich mal.
So. Also ich finde es, mir gefällt es wirklich gut, muss ich sagen. Wie du schon sagst, die letzten Alben waren immer sehr ähnlich vom Sound. Ich weiß nicht, ob man sie unbedingt vergleichen kann, wenn du jetzt irgendeine, nicht der Deep Purple-Fan in dem Sinne bist und spielst da drei Scheiben. Ich glaube, wir beiden, glaube ich, würden es nicht unbedingt den Unterschied erkennen. Nein, mir gefällt es, ich habe das, ja?
Nein, sorry, red doch einfach weiter, alles gut.
Ich habe das vorletzte Album von ihnen, hörst zwischendurch mal ganz gerne, aber wie du schon sagst, sie gehen nicht in die Annalen der Deep Purple Songs ein.
Nein, vor allem Deep Purple sind ja aber auch schon seit 20 Jahren nicht mehr Deep Purple, die wie sie früher bei Live Tokyo oder ne, die alten Zeiten, wo du das teilweise das Gefühl hast, das ist Jazz, sorry, dass ich das sage, wo du vorhin gesagt hast, was Scheiß findest, aber das ist Jazzmusik als Hardrock, wo die sagen, also so viel Genialität und Songwriting und so, ne? Aber die wollen wir das nicht, also waren immer gut und solide und vielleicht hauen sie ja nochmal wieder was Größeres raus. Das, was ich jetzt noch mitgebracht habe, das letzte ist etwas, wo ich sagen muss, Asche auf mein Haupt. Ich weiß, dass es Tigers of Pan Tang schon seit 40 Jahren gibt, wahrscheinlich. Die gab es schon, also gefühlt gab es die schon immer. Ich habe Cover im Kopf, wo die halt wie sie, halt wie Motley Crue Cover früher auch aussahen. Ne? Ne?
Ja.
Und ich habe die nie gehört. Also ich dachte, mich hat dieser Bandname nie angesprochen, obwohl er so exaltiert ist. Aber ich habe jetzt, hat sich sozusagen dadurch, dass sie jetzt gerade ein Live-Album rausgebracht haben, nämlich Live Blood, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht das erste Mal, dass eine Band ihr Album Live Blood nennt und ein Live-Album hat. Irgendwas klingelt da bei mir, aber es heißt nun mal Live Blood. Und dann dachte ich mir, ey, what the heck, Live-Alben sind ja auch so eine Art Best-of, da höre ich doch jetzt einfach mal rein. Und was soll ich dir sagen, ich habe festgestellt, das ist echt eine Band, die höchstes Potenzial hat, dass sie mir musikalisch und gesanglich sehr, sehr gefallen kann. Der zweite Track nach dem Intro heißt Euthanasia und der Text, ich weiß noch nicht, ob die, aber ich habe von denen mal gegoogelt, die sind nicht auffällig, dass sie in irgendeiner Form komische Texte machen. Das heißt, es wird einen sozialkritischen Zungenschlag haben. Aber ich finde insgesamt das Live-Album klasse. Ich finde die spielen cool. Der gute Mann, der glaube ich nicht mehr der Originalsänger ist von früher, ist stimmlich sehr gut gewählt. Hey, also auf jeden Fall mein Tipp der Woche. Hört mal in Tigers of Pan Tang Lifeblood rein.
Rein, genau. Ja, und ich habe eigentlich noch, ja, weiß ich nicht, ist ein Tipp, ist kein Tipp. Die Platte gibt es, glaube ich, auch schon mindestens seit den 80ern. ich habe sie neulich irgendwo bei eBay Kleinanzeigen gesehen. Der Verkäufer hatte diese und noch eine andere. Und zwar habe ich dort bekommen das Saga Live-Album In Transit. Ich weiß nicht, warum dieses Album ist mir im Kopf geblieben, weil es da ein hervorragendes elektronisches Schlagzeug-Solo gibt auf dem Ding. Und deswegen habe ich einfach gedacht, komm, Fünfer dafür. Und da der Verkäufer dann auch noch Terry Hoke's Policy of Truth hatte als Vinyl-Maxi-Single, die noch 3 Euro kostete, habe ich also für 8 Euro dann die beiden Vinylscheiben und dann Versandpaket und alles war gut für 10 Euro. Genau, das sind die Sachen, die ich im Moment höre. Ich finde, Jazz nicht scheiße, aber anstrengend ist, glaube ich, das größere Wort.
Herausfordernd. Und,
genau, herausfordernd. Genau, ja, und das war's dann aber auch, glaube ich, schon. Damit haben wir alles gesagt. Ich gehe nächste Woche wieder zum nächsten Konzert, werde also ein bisschen was berichten können. Sehr schön. Der gute KK Downing ist in der Stadt, ex-Judas Priest, wir sprachen schon häufiger davon. Ja, und ich glaube, du bist auf einer großen Hi-Fi-Messe, ich bin auf einer großen Messe, wo ich Tokyo Hotel sehe, aber auch Rick Rubin, einer der großartigsten und größten Produzenten der musikalischen Weltgeschichte. Wir werden davon erzählen, wünschen euch tolle 2 Wochen, hoffen, wir haben wieder zu viel gelabert, wir sind nämlich schon wieder bei 1 Stunde 4 Minuten, Sven.
In der Tat.
Okay.
Also, lass uns schnell Schluss machen.
Genau.
Bis das nächste Mal. Rock on. Genau, macht's gut. Bleibt rockig. Ciao.